Buchstabenknistern. Kriminelles, Spannendes und was das Leben sonst noch so zu bieten hat. Von und mit Manuela Obermeier. Folge 7. Eieiei. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Ja, das Reisen mit Auto, Flugzeug, Schiff, Bahn und so weiter ist zurzeit ja leider nicht möglich. Zum Glück aber nach wie vor das Reisen im Kopf. Deshalb habe ich mir gedacht, ich nehme Sie heute mit in den Süden, genauer gesagt an den Gardasee. Ich lese Ihnen heute aus Mörderischer Gardasee. Darin gibt's insgesamt 11 Kurzkrimis mit 136 Freizeittipps, sprich es wird an 11 verschiedenen Orten rund um den Gardasee gemordet und zu jedem Ort gibt es zwischen 10 und 14 Freizeittipps, die in die Storys mit verwoben sind. Ja, vielleicht haben Sie ja dann mal Lust, wenn wir wieder reisen dürfen, den einen oder anderen Ort zu besuchen und sich die Freizeittipps vor Ort anzusehen. Ich nehme Sie jetzt mit an die Westseite des Gardasees nach Gardone Riviera und meine Geschichte dazu heißt Eieiei. Traudl spürte, wie ein Schweißtropfen ihre Wirbelsäule entlang nach unten ran und sich zu den vielen anderen gesellte, die bereits im Bund ihrer Jeans versickert waren. Unter ihren Achseln sah es ganz sicher nicht besser aus. Bestimmt hatte ihre Bluse dort schon dunkle Flecken. Hoffentlich müffelte sie nicht auch noch. Verstohlen betrachtete sie die anderen Frauen, die auf der Passeggiata an ihr vorbeiflanierten. Sie sah tief ausgeschnittene Tops, kurzärmelige Blusen und modisch bunte T-Shirts, alle ohne einen einzigen Schweißfleck. Sie dagegen. Traudl entfuhr ein leiser Seufzer. Sie war ein wandelnder Schweißfleck, der Inbegriff der Transpiration, der pummelige Härtetest für jedes Deo. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, ausgerechnet an den Gardasee zu fahren? Hätte es Deutschland nicht auch getan? Aber dort gab es eben keinen Ort mit einem so wunderbar klingenden Namen. Gardone Riviera. Wer dachte da nicht automatisch an laue Sommernächte unter duftendem Jasmin, an Sonnenstrahlen, die sich funkelnd auf azurblauem Wasser brachen, an Pasta, Rotwein und italienische Musik? Natürlich hatte sie damit gerechnet, dass es hier viel wärmer war als zu Hause, aber doch nicht gleich so viel wärmer. Als sie aus dem Zug gestiegen war und ihr Gepäck zum nächsten Taxi gezerrt hatte, wäre sie in ihrem Pulli fast umgekommen. 26 Grad hatte das Thermometer gezeigt. 26! Am Tag vor ihrer Abreise hatte sie in Deutschland noch mit einer Decke über den Schultern und einer dampfenden Tasse Tee in den Händen am Fenster gesessen und zugesehen, wie der Juni in endlosen Regengüssen ertrank. »Jetzt mach aber mal einen Punkt, Traudl«, murmelte sie. »Du wünschst dich doch nicht ernsthaft in die deutsche Schafskälte zurück, oder?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, selbstverständlich tat sie das nicht. Sie war ja kein Schaf, und Kälte mochte sie schon gleich gar nicht. Deshalb hatte sie ja immer nach Italien gewollt, und nur nach Italien. Nicht nach Spanien, nicht nach Frankreich und schon gar nicht auf die Malediven. Dorthin musste man nämlich fliegen, und Flugzeuge waren ihr zutiefst suspekt. Dass so schwere Dinger fliegen konnten, widersprach in ihren Augen sämtlichen physikalischen Gesetzen. Deshalb hatte sie auch gedacht, dass sie und Hubert einfach perfekt zusammenpassten. Hubert war nämlich ein strikter Gegner von Flugreisen, allerdings aus ganz anderen Gründen. Er wollte einfach nicht, dass ihm andere Menschen so nahe kamen wie zwangsläufig in einem Flugzeug. »Da sitzt man Ellenbogen an Ellenbogen«, sagte er immer, »wie Schlachtvieh in einem Transporter.« Deshalb weigerte er sich auch, mit der Bahn zu fahren. Zu teuer, zu unzuverlässig, zu viele Menschen, die unangenehm rochen, auf zu engem Raum. Und man wusste nie, wer vor einem auf den Sitzen gesessen hatte. Stell dir vor, wie viele Köpfe mit ungewaschenen Haaren schon diese Lehnen berührt haben. Was, wenn jemand Läuse gehabt hat? Oder eine ansteckende Krankheit? Willst du dir vielleicht einen Ausschlag holen? Für Hubert gab es einzig und allein das Auto als Transportmittel, was Traudl sehr schade fand. Sie liebte das Zugfahren und sie liebte Bahnhöfe. Früher, vor Hubert, hatte sie oft auf ihrer Lieblingsbank im Bahnhof gesessen, die Leute mit ihren Taschen und Koffern beobachtet und sich gefragt, wohin sie alle fuhren und warum. Zu manchen Menschen hatte sie sich Geschichten ausgedacht. Fast immer war es dabei um Liebe gegangen. Heimliche Liebe, unerwiderte Liebe, zerbrochene Liebe, seltsamerweise fast nie um erfüllte Liebe. Wieder entfuhr ihr ein leises Seufzen. Dann hatte sie selbst mit ihrem Gepäck am Bahnhof gestanden. Allein, ohne Hubert. Als wäre nun sie selbst die Hauptperson in einer ihrer Geschichten. Etwas Dunkles wand sich bei diesem Gedanken in ihrem Magen wie ein dicker Regenwurm. Das war das erste Mal, dass sie ohne Hubert verreiste und das erste Mal, dass sie nicht in Deutschland Urlaub machte. Obwohl Hubert ihre Vorschläge, einmal nach Venedig oder Rom oder an die Riviera zu fahren, von Anfang an abgeblockt hatte, war sie zuversichtlich gewesen, ihn irgendwann doch umstimmen zu können. Steter Tropfen hüllt den Stein, hatte sie gedacht. Doch stattdessen hatte Hubert von Jahr zu Jahr abweisender reagiert, und als sie diesen Februar noch einmal einen Vorstoß gewagt hatte, war er so gemein geworden, dass sie sich mit Tränen in den Augen in ihr Kellerzimmer geflüchtet hatte. Am nächsten Tag hatte sie den Reiseführer, aus dem sie Hubert mit glühenden Wangen vorgelesen hatte, im Abfalleimer gefunden, begraben unter den Resten seines Frühstückseis und einem aufgeplatzten Kaffeefilter. Und doch war sie nun hier. Allein, ohne Hubert. Zwei Männer in blauen Uniformen kamen die Promenade entlang. Polizisten. Der schwarze Regenwurm in Traudels Magen wurde zu einem fetten, glitschigen Aal. Am liebsten wäre sie von ihrer Parkbank aufgesprungen und davongelaufen. Sie umklammerte den Griff des Einkaufstrolleys, den sie die ganze Zeit über keine einzige Sekunde losgelassen hatte, noch eine Spur fester. Dann erhob sie sich und setzte sich betont gemächlich in Bewegung. Mit unrundem Klacker, die Klacker, die Klacker holperten die Räder über die Pflasterfugen. War das Geräusch schon immer so laut gewesen? Traudel hatte das Gefühl, als würden sich alle Augen auf sie richten. Ob es die beiden Polizisten auch schon auf sie aufmerksam gemacht hatte? Sie biss sich auf die Lippe. Der Trolley war eine riesige Schnapsidee gewesen. Damit stach sie aus den Touristen heraus wie ein rosa Nilpferd in einer Zebraherde. Niemand außer ihr zog so ein Ding hinter sich her. Aber was hätte sie sonst nehmen sollen? In einer Umhängetasche könnte sie das Gewicht nie den ganzen Tag tragen und alles im Hotel zu lassen, war viel zu gefährlich. Und außerdem, was sahen die Leute denn schon? Nichts weiter als eine dickliche Frau mit grauem Haaransatz und verschwitzter Kleidung, die eine Einkaufstasche auf Rädern mit sich herumkarrte. Noch dazu war sie der Typ Mensch, den man anschaute, aber nicht wirklich wahrnahm und nach spätestens 10 Sekunden wieder aus seinem Gedächtnis gelöscht hatte. So war es schon immer gewesen, schon seit der Schulzeit. Sie war so gut wie nie an die Tafel gerufen worden, weil alle Lehrer irgendwie über sie hinweggeblickt hatten. Das hatte sie eigentlich ganz gut gefunden, aber leider war es später mit den Jungs und noch später mit den erwachsenen Männern genauso gewesen. Deshalb hatte sie es auch kaum glauben können, dass Hubert sie nicht nur wahrgenommen, sondern sich bei ihrer nächsten Begegnung auch noch an sie erinnert hatte. In diesem Moment hatte sie sich geschworen, ihn zu halten, koste es, was es wolle. Aber dass es sie so viel kosten würde, das hatte sie damals natürlich nicht ahnen können. Sie wagte einen raschen Blick über ihre Schulter. Die beiden Polizisten waren immer noch hinter ihr und sie hatten aufgeholt. Der Trolley rumpelte über eine Unebenheit, machte einen Satz und stieß gegen ihre Ferse. Traudel stolperte und der Griff entglitt ihrer schweißnassen Hand. Das Wägelchen verharrte einen Moment schwerelos auf einem Rad wie eine prima Ballerina, um im nächsten Augenblick ganz und gar nicht mehr schwerelos zur Seite zu kippen. Aus weit aufgerissenen Augen starrte Traudel ihn an. Die Zeit schien es auf einmal gar nicht mehr eilig zu haben und dehnte sich so sehr, dass Traudel wie in Zeitlupe beobachten konnte, wie der Trolley auf dem Boden aufschlug und sich die Klappe der rotkarierten Tasche mit einem satten Flapp öffnete. Ihr wurde schlecht. Gleich würden alle Leute auf der Passeggiata einschließlich der beiden Polizisten sehen, was sie seit 2 Tagen hinter sich herschleppte. Und dann, ja, dann würde ihr wahr gewordener Traum von einer Sekunde auf die andere platzen. Sie würde sich nicht länger zwischen den Touristen verstecken können, sondern ihr Zimmer im Grand Hotel Hals über Kopf räumen müssen, diesen wunderbaren Palast aus einer anderen Zeit, mit seinen bernsteinfarbenen Parkettböden und den blütenweißen, gestärkten Servietten, in dem sie sich wie ein Filmstar aus den 50ern gefühlt hatte. Zu keiner Bewegung fähig, erwartete Traudl das Unvermeidliche. Und es geschah nicht. Der Trolley behielt seinen Inhalt für sich. Natürlich, der Reißverschluss. Genau wegen des Reißverschlusses hatte sie sich doch für dieses Modell entschieden. Wie eine Salzkruste bröckelte die Starre von ihr ab und sie bückte sich nach dem Plastikgriff. Aus den Augenwinkeln registrierte sie, wie die beiden Polizisten näher kamen. Nein, nein, nein. Während sie sich langsam wieder aufrichtete, raste ein Gedanke nach dem anderen durch ihren Kopf. Wenn sie nur wüsste, was sie jetzt tun sollte. Inzwischen waren die beiden Männer keine 3 Meter mehr von ihr entfernt. Der linke war etwa im selben Alter wie sie, der andere mindestens 20 Jahre jünger. Sie entschied sich für den Älteren, lächelte ihn, wie sie hoffte, schüchtern und zugleich peinlich berührt an. Dann zuckte sie mit den Schultern, drehte sich um und setzte ihren Weg mit dem Trolley im Schlepptau fort. Traudl wagte kaum zu atmen. Mit jedem Schritt, den sie tat, fürchtete sie, den festen Griff einer italienischen Polizistenhand auf der Schulter zu spüren. Da entdeckte sie in den Arkaden ein Bekleidungsgeschäft. Sie schlug so abrupt einen Haken, dass der Trolley beinahe wieder umgekippt wäre, und flüchtete sich in die klimatisierte Sicherheit aus Hosen, Röcken und Riemchensandalen. Wahllos packte sie einen Strohhut mit Wagenrad großer Krempe, drückte ihn auf ihren Kopf und verbarg sich hinter einem Turm aus Handtaschen. Mit klopfendem Herzen lugte sie hinter einem Ungetüm aus türkisblauem Straußenlederimitat hervor. Genau in diesem Moment tauchten draußen vor dem Schaufenster die beiden Polizisten auf. Gleich würden sie in den Laden stürmen und sich auf sie stürzen. Traudl schluckte. Ihr Mund war wie ausgedörrt. Jetzt hatten sie die Tür erreicht. So synchron, als hätten sie es einstudiert, blieben die beiden Männer stehen und schauten ins Ladeninnere. Der Ältere sagte etwas, das Traudl nicht verstand. Eine weibliche Stimme im vorderen Teil des Geschäfts antwortete. Die beiden Polizisten lachten, tippten an ihre Mützen und schlenderten gemächlich weiter. Traudl wurde vor Erleichterung ganz flau im Magen. Aber warum regte sie sich eigentlich so auf? Wovor hatte sie Angst? Was sollten sie schon von ihr wollen? Ihr mitteilen, dass Hubert wieder aufgetaucht war? Nein, das würden sie ganz bestimmt nicht. Schließlich wusste weder die deutsche noch die italienische Polizei, dass er verschwunden war. Es reichte völlig, dass die Nachbarschaft darüber informiert war, dass Hubert nicht mehr bei ihr wohnte, sondern dass er jetzt bei Sigrid eingezogen war. Sigrid, die Physiotherapeutin mit den Wunderhänden, die aus Ischias geplagten Ehemännern schmerzfreie Ehebrecher machte. Traudl spürte, wie Wut und Scham heiß über ihre Wangen krochen. Wie dumm sie gewesen war. Der Inbegriff der naiven, gutgläubigen Ehefrau schlechthin. Als sie ihm endlich auf die Schliche gekommen war, hatten es ihre Freundinnen schon längst gewusst. Und bestimmt nicht nur die. Garantiert auch die Nachbarn und seine Arbeitskollegen. Vielleicht hatte er sogar mit seinem Verhältnis geprahlt. »Prego, Signora, ecco lo specchio!« Traudl blinzelte sich zurück in die Gegenwart. Vor ihr stand eine zierliche Frau mit fuchsrotem Pagenschnitt. Vermutlich die Verkäuferin. Sie deutete auf einen Spiegel.
»Oh, nein, ich wollte nur...« stammelte Traudl und verstummte.
Sie konnte ja schlecht zugeben, dass sie sich nur vor der Polizei hatte verstecken wollen. Abgesehen davon würde die Verkäuferin sie ohnehin nicht verstehen. Und so tat sie wie immer genau das, was die anderen von ihr erwarteten, und trat vor den Spiegel. Der Hut war groß. Sehr groß. Riesengroß. Aber er machte etwas mit ihr und ihrem Gesicht. Traudl konnte nicht sagen, was es war, aber es gefiel ihr. Zögerlich lächelte sie ihr Spiegelbild an, neigte den Kopf, drehte sich von einer Seite zur anderen und betrachtete sich eingehend. Ja, sie gefiel sich wirklich. In ihrem Bauch breitete sich ein warmes Kribbeln aus. Sie sah die Verkäuferin an und zupfte an ihrer durchgeschwitzten Bluse und ihre Jeans. Die Frau verstand sofort, taxierte Traudl kurz von oben bis unten, marschierte zielstrebig zu verschiedenen Kleiderständern, kam wenige Augenblicke später mit einem Arm voll Kleidungsstücken zurück und lotste Traudl zu den Kabinen.
Eine halbe Stunde später stand sie an der Kasse, vor sich einen riesengroßen Stapel an Röcken, Hosen und herrlich luftigen Sommerblusen. Sie hatte sich in einen wahren Rausch hineinprobiert und die Verkäuferin hatte ein wunderbares Teil nach dem anderen angeschleppt, bis Traudl lachend abgewunken hatte. Sie zog ihren Geldbeutel aus der Außentasche des Trolleys, öffnete ihn und erbleichte. Ein 10-Euro-Schein und ein paar Münzen, das war alles. Leider verstand die Verkäuferin auch jetzt sofort und knipste ihr strahlendes Lächeln aus. Traudl schluckte. »Einen Moment bitte«, murmelte sie, drehte sich um und beugte sich über den Trolley. Was war sie nur für eine Idiotin! Genau so eine Situation hatte sie um alles in der Welt vermeiden wollen. Sie warf einen kurzen Blick hinter sich und vergewisserte sich, dass die Verkäuferin nichts von dem mitbekam, was sie tat. Dann öffnete sie mit zitternden Fingern den Reißverschluss. Die Bündel, die sie so sorgfältig in die Einkaufstasche geschichtet hatte, waren völlig durcheinander geraten. 284.000 Euro in 20ern, 50ern und 100ern, insgesamt 5,2 Kilo. Geld, das Hubert heimlich gebunkert hatte und das sie nie im Leben gefunden hätte, wenn nicht zwischen den Waschbetonplatten hinter dem Gartenhäuschen ein Stück Papier hervorgeleuchtet hätte. Neugierig hatte sie es unter den Platten hervorgezogen. Es war eine Rechnung. Eine Rechnung über 449 Euro für eine Damenuhr. Eine Damenuhr, die Traudl nie zu Gesicht bekommen hatte. In diesem Moment hatte sich der schwarze Regenwurm in ihrem Magen zum ersten Mal bewegt. Sie hatte sich hingekniet, die Platte beiseite geschoben und unter dem Fundament des Häuschens einen Hohlraum entdeckt, in dem noch weitere Rechnungen versteckt waren. Über Perlohrringe für knapp 200, Parfüm für 100 und Dessous für 350 Euro. Dessous in Größe 38 wohlgemerkt. Sie trug 42. Kein Wunder, dass sie die Wäsche nie in Händen gehalten, geschweige denn angezogen hatte. Und dann war da noch das Geld. Ein Bündel nach dem anderen hatte sie ans Licht geholt und schließlich stumm und fassungslos vor einem regelrechten Schatz gekniet. Woher stammten nur all die Scheine? Fast verzweifelt hatte sie versucht, sich einzureden, dass das Geld als Notgroschen gedacht war, für später, wenn sie beide in Rente waren. Und wenn diese Rechnungen nicht gewesen wären, wäre ihr das auch sicher gelungen. Aber weil Hubert so ein penibler und von Grund auf misstrauischer Mensch war, hatte er selbst über die Ausgaben für seine Geliebte peinlich genau Buch geführt. Denn dass er eine Geliebte hatte, war nun ja mehr als offensichtlich. Mit Tränen in den Augen hatte Traudl alles wieder in die geheime Schatzkammer zurückgeräumt und natürlich hatte sie Hubert nicht darauf angesprochen. Er wäre nur fürchterlich wütend geworden, hätte ihr Vorwürfe gemacht und sich bitter enttäuscht darüber gezeigt, dass sie ihm hinterher spionierte. Er hätte sie so lange schwindlig geredet, bis sie überzeugt davon gewesen wäre, dass er im Recht war und sie im Unrecht. So hatte sie also geschwiegen und sich bemüht weiterzumachen, als wäre nichts geschehen. Aber es gelang ihr nicht. Stattdessen hatte sie damit begonnen, das Haus systematisch unter die Lupe zu nehmen. Keine Schublade und keine noch so kleine Ritze waren vor ihr sicher, doch sie fand nichts Verfängliches und schon gar keinen Hinweis auf die Dessous-Größe 38-Trägerin. Den lieferte Hubert ihr höchstpersönlich, als er wieder einmal zur Physiotherapie ging, mit einem fröhlichen Pfeifen auf den Lippen, obwohl Hubert sonst nie pfiff. Außer es war ihm etwas besonders Angenehmes widerfahren, wie damals, als ihm der Kassierer im Baumarkt auf einen 100-Euro-Schein herausgegeben hatte, obwohl Hubert mit einem 50er bezahlt hatte. Warum pfiff er, wenn er zur Physiotherapie ging? Warum ging er überhaupt noch zur Physiotherapie? Schmerzen schien er jedenfalls schon länger nicht mehr zu haben. Rasch schlüpfte Traudl in ihre Jacke und folgte ihm. Wie im Film huschte sie mit hochgestelltem Kragen von Schatten zu Schatten und drückte sich in Hauseingänge. Als Hubert schließlich vor der Praxis stehen blieb, war sie erleichtert und enttäuscht zugleich. Er hatte also doch einen Termin und war nicht auf dem Weg zu seiner Geliebten. Es dauerte einige Augenblicke, bis Traudl registrierte, dass alle Fenster der Praxis dunkel waren und Hubert auch nicht an der Tür klingelte, sondern sein Handy herausholte und eine Nummer wählte. Sekunden später öffnete sich ein Fenster im ersten Stock und ein Schlüssel wurde hinuntergeworfen. Hubert hob ihn auf, sperrte die Tür auf und war gleich darauf im Haus verschwunden. Traudl nahm ihre Umwelt erst wieder wahr, als sie auf dem heimischen Computermonitor die Frau entgegenlächelte, die Hubert den Schlüssel zugeworfen hatte. Sigrid hieß sie also. Manuelle Therapie auf Kassen- und Privatrezept. Oder gegen Damenuhren und Perlohrringe, dann auch gern außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Ein Räuspern erklang in Traudls Rücken und holte sie zurück in die Boutique. Rasch streifte sie die Banderole von einem Bündel 50er und stopfte die Scheine in ihren Geldbeutel. Beim Anblick der aus dem Portemonnaie quellenden Scheine schaltete sich das Strahlen auf dem Gesicht der Verkäuferin wie durch Zauberhand wieder ein und sie winkte Traudl beim Verlassen des Ladens sogar noch fröhlich hinterher. Zurück in ihrem Zimmer warf Traudl die beiden riesigen Tüten auf das Bett, fischte eine weiße Leinenhose und eine bunt bedruckte Tunika heraus, setzte den Strohhut auf und verließ genau in dem Moment das Hotel, als ein junger Mann in ein Cabrio stieg, den Motor aufheulen ließ und dann mit quietschenden Reifen davonjagte. Mit funkelnden Augen schaute Traudl ihm hinterher. Das war es. Genau das wollte sie auch. In einem schicken Flitzer die Strada dei Vini entlangbrausen, den Wind in den Haaren, die Sonne auf der Haut und im Ohr die raue Stimme von Gianna Nannini. Sie ließ sich vom Hotelportier die Anschrift eines Autoverleihs geben und unterschrieb keine Stunde später den Mietvertrag für ein feuerrotes Alfa Romeo Cabrio. In Traudls Magen tanzte ein Schwarm aufgeregter Schmetterlinge, als sie den Zündschlüssel drehte und nach einmal nicht einem Kilometer war sie diesem Auto restlos verfallen. Auch der Trolley, den sie neben sich in den Beifahrerfußraum gestellt hatte, wackelte in den Kurven begeistert von einer Seite zur anderen. Sie schenkte dem Einkaufswägelchen einen liebevollen Blick und tätschelte seine Klappe. »Wenn wir wieder zu Hause sind«, sagte sie, »kaufen wir uns endlich ein Auto, das wirklich zu uns passt. Mit dem schrecklichen Daihatsu, den Hubert damals als für dich völlig ausreichend angesehen und den er trotz ihres Protests gekauft hatte, war sie nie warm geworden. Bei ihr hatte er gespart, während er für Sigrid die Hunderter gar nicht schnell genug hatte ausgeben können.« Ein Kloß aus Tränen ließ Traudls Kehle eng werden. Wütend biss sie die Zähne zusammen und trat das Gaspedal durch. Erst als sie sich an der Tomba di Gabriele D'Annunzio neben einen der großen steinernen Hunde setzte, sich an seine sonnenwarme Schulter lehnte und den Blick über den funkelnden See schweifen ließ, beruhigte sich ihr hämmerndes Herz. Die Zypressen, die wie stumme Wächter das Grabmal umringten, säuselten leise in der Sommerbrise. Was für ein monumentaler und zugleich friedlicher Ort. Er war das genaue Gegenteil der Prioria, der Villa auf dem Gelände des Vittoriale degli Italiani, in der sich Traudl manchmal vorgekommen war wie in Hogwarts. Wenn sich die Personen auf den Gemälden bewegt hätten oder eines der alten Bücher durch die Luft geschwebt wäre, hätte sie sich keine Sekunde lang gewundert. Dieser Gabriele D'Annunzio musste ein ziemlicher Exzentriker gewesen sein. Wobei es im Museo Il Divino Infante nicht weniger seltsam gewesen war. Im einen Moment hatte sie sich noch bei knapp 30 Grad im Schatten mit einem Eiskaffee ein wenig Abkühlung verschafft und im nächsten war sie durch Ausstellungsräume voller Krippenfiguren und Jesuskinder spaziert. Traudl stemmte sich in die Höhe und machte sich auf in Richtung Auto. Schade, dass sie für das Festival Teneramente hier im Vittoriale 2 Wochen zu früh dran war. Es musste wunderbar sein, unter funkelnden Sternen im Amphitheater zu sitzen und der Musik zu lauschen. Der Trolley hinter ihr machte einen kleinen Satz, als wollte er sich und seinen Inhalt in Erinnerung rufen. Traudl blieb stehen. Ihre Lippen formten eine Schnute, wie immer, wenn sie angestrengt überlegte. Dann glätteten sich Stirn und Lippen und sie lächelte breit. »Du hast vollkommen recht, mein karierter Freund«, Hubert liegt in den Armen seiner Sigrid und vermisst weder uns noch sein Geld. Ob wir in einer Woche oder erst in einem Monat zurückkehren, wird ihm gar nicht auffallen. Konzentriert manövrierte Traudl den Alfa durch die engen Straßen und Haarnadelkurven von Gardone Sopra, dem oberen Stadtteil von Gardone. Allerdings hatte sie den bunten Häusern mit ihren üppig bepflanzten Balkonen und den violett blühenden Kletterpflanzen wohl den einen oder anderen Blick zu viel geschenkt, denn sie musste mehrmals falsch abgebogen und im Kreis gefahren sein. Statt der Villa Alba, die sie eigentlich hatte besichtigen wollen, tauchte nämlich schon wieder der Eingang zum Vittoriale vor ihr auf. Auf dem weitläufigen Gelände gab es zwar noch einiges, das sie nicht gesehen hatte, aber sie hatte heute keine Lust mehr auf lange Fußmärsche. Stattdessen würde sie viel lieber etwas essen. Wie praktisch, dass sich genau hier die Lokale beinahe auf die Zehen traten. Jetzt brauchte sie sich nur noch für eines der vielen Restauranti entscheiden. Nur für welches? Da musste ihr der Zufall helfen. Sie würde die Augen schließen, bis 5 zählen, sich dabei um die eigene Achse drehen und in das Lokal gehen, das sie erblickte, wenn sie die Augen wieder öffnete. Gesagt, getan. 1, 2, 3, 4, 5. Leicht schwankend blieb Traudel stehen und öffnete die Augen. Oh, wie dumm. Statt auf eine Trattoria, Osteria oder Pizzeria fiel ihr Blick auf eine Kirche. Na gut, dann eben erst in die Kirche. Das Schicksal hatte es so gewollt. Divo Nicolao stand in großen Lettern über der Kirchentür und sie erinnerte sich, in ihrem Reiseführer darüber gelesen zu haben. Einer der beiden Türflügel war geöffnet. Dahinter war es stockdunkel, als wäre das nicht der Eingang zu einer Kirche, sondern zur Unterwelt. Traudels Schritte wurden zögerlicher. Auf einmal war ihr ziemlich mulmig zumute. So hatte sie sich als Kind gefühlt, als sie zum ersten Mal zur Beichte gemusst hatte. Es war ihr so peinlich gewesen, dem Pfarrer von ihren Sünden zu erzählen. Sie war sich so erniedrigt vorgekommen und hatte sich hinterher überhaupt nicht besser gefühlt. Auch nicht nach den 10 Vaterunsern, die der Pfarrer ihr zur Buße mit auf den Weg gegeben hatte. Traudel schnaubte. 10 Vaterunser dafür, dass sie ihre Lehrerin hinter deren Rücken die Zunge rausgestreckt und schon vor dem ersten Advent heimlich eine Handvoll Plätzchen aus der Dose genommen hatte. Welche Buße würde ihr der Pfarrer wohl heute auferlegen? Vermutlich gab es für Fälle wie sie einen Knopf, der eine Falltür im Beichtstuhl öffnete, durch die sie direkt in das Höllenfeuer stürzte. Dabei konnte sie doch gar nichts dafür, dass es so gekommen war. Wäre Hubert nicht so nachlässig gewesen, hätte sie nie die Rechnungen gefunden und wäre ihm nie auf die Schliche gekommen. Dann hätte sie ihn vielleicht sogar bemitleidet und hätte ihm abends eine Wärmflasche gemacht, nachdem sie ihm geholfen hätte, seine Gartenstiefel auszuziehen. So aber hatte sie nicht den leisesten Hauch Mitleid empfunden, als er bis zur Hüfte in dem großen Loch im Garten gestanden hatte, das einmal ein Teich werden sollte. Den hatte Traudel sich in den Kopf gesetzt. Sie war, zu ihrem eigenen Erstaunen, stur geblieben und hatte Hubert hartnäckig bearbeitet, bis er endlich widerwillig zugestimmt hatte. Nun, viele Wochen nach dem ersten Spatenstich, war die Grube so gut wie fertig. Hubert rammte das Schaufelblatt in die Erde und stemmte die Hände in den Rücken. »Oh, diese elenden Rückenschmerzen!« Stöhnend beugte er sich nach hinten. »Die gehen allein auf deine Kosten, Gertraud. Durch die Physiotherapie waren sie so gut wie weg, aber seit ich mit dieser verdammten Schaufelei angefangen habe, sind sie wieder da. Und zwar schlimmer als zuvor.« Der anklagende Ton in seiner Stimme war nicht zu überhören. Natürlich war sie schuld. Wer sonst? Es lag selbstverständlich nicht daran, dass er alles selbst machen wollte, statt einen Landschaftsgärtner zu beauftragen. Diesen Raubrittern, die für ein Loch in der Erde horrende Summen verlangten, würde er sein sauer verdientes Geld nicht in den Rachen werfen. Genau das waren seine Worte gewesen. Und bis vor wenigen Tagen hatte sie dafür auch noch ein gewisses Maß an Verständnis aufgebracht. Dann aber hatte sie diese Rechnungen gefunden. Und nun wusste sie, dass sie es ihm nicht wert war. Sein Geld gab er lieber für Sigrid aus. Hubert streckte die Hand nach hinten, ohne sich zu ihr umzudrehen. »Bring mir das Telefon. Ich brauche unbedingt einen außerplanmäßigen Termin, sonst bringt mein Rücken mich um.« Traudel starrte sekundenlang auf seinen Hinterkopf mit dem immer dünner werdenden Haarkranz. Dann wandte sie sich um ins Haus zu gehen, blieb jedoch mit der Schuhspitze an etwas hängen und stolperte. Es war die Spitzhacke. Traudel sah sie an, als habe sie so ein Gerät noch nie gesehen. Huberts Hinterkopf bot erstaunlich wenig Widerstand. Es gab lediglich ein kurzes Knacken und schon war die Metallspitze in seinem Schädel verschwunden. Hubert selbst gab fast gar keinen Laut von sich, nur so etwas wie ein überraschtes Ächzen. Dann kippte er einfach nach vorne um. Die Hacke glitt mit einem leisen Schmatzen wieder aus seinem Kopf und nahm dabei ein paar Haare und weiß-rote Bröckchen mit. Gehirnmasse, vermutete Traudel. Gut, dass sie nicht auf seine Brust gezielt hatte, dann wäre er nämlich bestimmt immer noch am Leben, denn ein Herz hatte er ja nicht. Sie stellte die Hacke auf den Boden und stützte sich auf den Stiel. Zum ersten Mal war sie froh über die grauenhafte Thujenhecke, die ihr Grundstück umgab, wie eine grüne Mauer. So konnte sie in Ruhe überlegen, was zu tun war, wobei sie nicht lange überlegen musste. Sie ließ die Hacke fallen und ging ins Haus. Schon nach dem dritten Klingeln meldete sich eine weibliche Stimme. »Physiotherapie Winter, Sie sprechen mit Sigrid Winter. Was kann ich für Sie tun?« »Hallo, Frau Winter.« Traudel bemühte sich, aufgeregt zu klingen, obwohl sie ganz ruhig war. »Ich bin die Frau von Hubert Schettler. Bitte, Sie müssen mir helfen. Hubert hat im Garten gearbeitet und nun kommt er nicht mehr aus der Grube heraus. Er hat schon vorher gesagt, dass durch das Schaufeln seine Rückenschmerzen schlimmer geworden sind und er unbedingt einen Extratermin bei Ihnen braucht. Und jetzt...« Traudel täuschte einen weinerlichen Seufzer vor und hätte fast gekichert, weil er sich so echt anhörte. »Bitte, Frau Winter, können Sie vorbeikommen?« Natürlich konnte sie, und keine 10 Minuten später führte Traudel Huberts Mätresse zu der Grube, in der ihr Ex-Mann unverändert mit dem Gesicht nach unten lag. Das Loch in seinem Hinterkopf war nicht zu übersehen. Sigrids Synapsen schienen nicht die leistungsfähigsten zu sein und die Informationen nur sehr langsam zu befördern. Wie angewurzelt stand die Frau mit Größe 38 da und glotzte in die Grube, was Traudel genügend Zeit gab, sich hinter ihr in Position zu bringen, kurz Maß zu nehmen und dann die Hacke erneut niedersausen zu lassen. Aufgrund des ungünstigen Winkels, Sigrid war etwas größer als sie selbst, brauchte Traudel diesmal 2 Schläge. Aber dann fiel auch das Miststück einfach nach vorne und kam halb auf, halb neben Hubert zu liegen, fast wie in einer innigen Umarmung. Es war Knochenarbeit, die beiden erst mit ein wenig Erde zu bedecken und dann die Teichfolie über ihnen auszubreiten. Fast hätte Traudel aufgegeben und das Loch einfach so wieder zugeschaufelt, aber schließlich hatte sie es doch geschafft. Am nächsten Tag hatte sie den Teich volllaufen lassen, dann die Pflanzen eingesetzt und sich dabei vorgestellt, sie wäre im Botanischen Garten von André Heller. Traudel seufzte wohlig, als ein lautes Rumpeln und eine Männerstimme sie aus ihren Fantasien rissen und in die Wirklichkeit zurückholten.
»Gertraud!«
Sie seufzte erneut, diesmal aber nicht wohlig, sondern resigniert. Ach, wenn sie doch nur den Mut hätte, ihr Schicksal im wahren Leben genauso in die Hand zu nehmen wie in ihren Träumen. Es musste ja nicht gleich die Spitzhacke sein. Ein Föhn in der Badewanne würde es auch tun.
»Gertraud!« »Oh, nun sag doch was! Wo bist du denn schon wieder?«
»Wo sie war? Gerade noch im sonnigen Italien und jetzt, innerhalb eines Wimpernschlags, zurück in ihrem Haus im verregneten Deutschland, bei einem Mann, der sie mit seiner Physiotherapeutin betrog und eine Riesensumme Geld vor ihr versteckte. Hier unten, Hubert, im Keller.« Sie verbarg den Reiseführer, den sie damals aus dem Mülleimer gerettet hatte, in ihre Schürze, verließ ihr kleines Refugium und blickte die Treppe hinauf. 2 bestrumpfte Füße standen auf der obersten Stufe und machten sich auf den Weg nach unten. »Pass auf, ich habe«, fing sie an, wurde jedoch jäh von einem lauten Schrei unterbrochen und dann polterte Huberts Körper auch schon vollkommen unkontrolliert die Stufen hinunter. »Frisch gebonert«, vollendete Traudel ihren Satz. »Und wohl ziemlich gut.« Huberts Kopf war in einem abenteuerlichen Winkel nach hinten verdreht, sein rechter großer Zeh ruhte entspannt auf seiner linken Schulter. Sie trat einen Schritt näher und stupste Hubert mit dem Fuß in die Seite. Keine Reaktion. »Eieiei«, sagte sie und zog die Nase kraus. Das wird Sigrid aber gar nicht gefallen. Mit einem langen Schritt stieg Traudel über Hubert hinweg und ging hinauf in die Küche. Sie füllte Wasser in den Kocher und während sie darauf wartete, dass das Teewasser zu sprudeln begann, zog sie den Reiseführer wieder aus ihrer Schürzentasche. Ein paar vertrocknete Krümel Kaffeesatz rieselten heraus, als sich das Buch wie von selbst auf der Seite von Gardone Riviera öffnete. Verträumt betrachtete Traudel die Fotos der malerischen Fassaden mit den wunderschönen violetten Bougainvilleen. Dann blickte sie hinaus in den Nieselregen, wo das Geld in seinem Versteck schlummerte. Aber nicht mehr lange. Sie schloss die Augen und sah sich selbst, wie sie einem Autohändler ein Bündel Scheine in die Hand drückte und dann mit ihrem eigenen, funkelnagelneuen roten Cabrio vom Hof fuhr. »Gardasee, ich komme«, murmelte sie und lächelte. Sie hörten den Kurzkrimi Eieiei, geschrieben und gelesen von mir, erschienen in der Anthologie Mörderischer Gardasee, herausgegeben von Thomas Kastura und erschienen im Gmeiner Verlag. Erhältlich überall, wo es Bücher gibt, vorzugsweise in Ihrer Buchhandlung gleich um die Ecke. Wenn Sie mehr über mich und meine Bücher erfahren wollen, dann schauen Sie doch rein unter www.freude-am-morden.de. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Machen Sie es gut.